Schön, Sie zu sehen. Heiter und gut aufgelegt. Jetzt, wo es anatomisch wird. Anatomisch wertvoll. Wenn Sie nicht hier sind, beziehungsweise genau, jetzt da Sie hier sind, sind Sie folglich nicht hier beim Kurzfilmclub. Da ist heute Abend Eröffnung. Das einfach nur, weil ich ja als Hausherrin hier auch anderen Stipendiatinnen und Stipendiaten natürlich Rechenschaft, nee, Schulde nicht, aber also ich möchte sie Ihnen herzlich ans Herz legen. Wenn Sie dort nämlich die Tage jetzt hingehen, sehen Sie eine prima Videoarbeit, eine tolle Installation von Barbara Herold. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind. Nein, oft die, die den kürzesten Weg haben, das wissen wir ja. Schön, nein. Sehr geehrte Damen und Herren, dear Fellows, lieber Alban Nikolai Herbst, willkommen zurück im Künstlerhaus. In meinen 13 Jahren im Diensten des Freistaates habe ich dies schon rund 5 Mal gesagt, ich habe es mal nachgezählt. Was dir als Dichter das Zeichen der Verbundenheit unseres Hauses als deiner Bühne gelten darf. Heute Abend ist Alban Nikolai Herbst zu uns angereist, hat einen neuen Lyrikband für uns dabei, wird sich mit seiner Lektorin Elvira Groß darüber austauschen. Ihnen mein ganz herzliches Willkommen zum allerersten Mal im Künstlerhaus, liebe Elvira Groß. Elvira Groß widmete sich einem Sprach- und Literaturstudium in Wien und Paris sowie dem Aufbaustudium Kulturmanagement. Sie ist Texterin, Sprecherin, Lektorin mit den Schwerpunkten österreichische, französische Literatur, interdisziplinäre Projekte, Kunst und Philosophie. Sie arbeitet als freie Kulturjournalistin, Kommunikationsberaterin und Übersetzerin. Im Fall der Brüste der Bär von Alban Nikolai Herbst hat sie die Texte lektoriert. Und keine Gesprächsform, außer die der Übersetzung, ist wohl inniger, fragender und wirksamer als die zwischen Autor und Lektor. Zwei, die fast schon traditionsreich aneinander leiden, einander immer wieder gewinnen können und müssen. Über ein Dutzend Jahre ist die Sammlung der 33 Kanzonen gewachsen und der Verlag Diophanes eröffnet mit ihnen eine neue bibliophile Reihe, Non Coupé, was so viel bedeutet wie rein, pur, unangetastet. Sie merken, hier sollen sie über Titel und Präsentationsform geneckt und verführt werden. Setzerisch fulminant, einem verspielten Leserauge sehr viel Landschaft und Kletterstrecke spenden, sind die Texte auf Bögen aus Naturpapier gedruckt. Die Bögen sind zum Teil noch geschlossen, man muss sie tatsächlich mit dem Messer aufschneiden. In Zeiten, in denen die Buchbranche unter den steigenden Papierpreisen ächzt, ist es ein aufregendes, ja dekadent anmutendes Vergnügen, sich der Lyrik so handgreiflich zu nähern. Dichtung, Minne, Gegenwartsliteratur, Körper, Gender, Sexualität. Das sind die Schlagworte, die der Verlag dem Band zugesprochen hat. Ob der Dichter sie gerechtfertigt findet, viel zu eng oder mangelhaft gefasst, ich bin sicher, dass wir es in Gespräch und Lesung erfahren. Wie oft und meisterlich bei Herbst liegt das Singen nahe dem Sagen, der Sexus nah am Seherischen, das eindeutige nah am Transzendenten, dem der Autor auch immer wieder durch Code-Switches ins Arabische, Italienische, Japanische, Englische Rechnung trägt. Prallheit, große, lustvolle Fülle bietet er an. Diese Lesung wird mit einem Büchertisch durch den neuen Kolibri unterstützt. Ich bedanke mich herzlich und lasse nun dieses Pult und diese schöne Lesesituation und Gesprächssituation Ihnen beiden und freue mich sehr, dass Sie bei uns sind. Schönen guten Abend.
Ich möchte mit dem Motto dieses Bandes anfangen. Es stammt von Lucrez, ist eine Venus-Anrufung, die ich mir erlaubt habe, selbst in einen deutschsprachigen Hexameter zu übersetzen. Dich, Venus, dich fliehen die Böen, flieht das Gewölk, wenn du heranziehst und unter den Füßen erlauchte Gestalt drin, breitet die Erde dir Blumen. Dir lächeln vom Meere die Brisen zu, wie das weit ausgebreitete Glänzen des Himmels. Kaum nämlich, dass sich der Lenz Ahnen von jedem Geschöpf lässt, sei es auch erst nur in dem Anhauch des fruchtbaren Westwinds, ruft schon, o Göttin, der Vögel gezwitscherter Jubel dich aus, all überall. Und er schlingt seine Bändel um jegliches Herz.
Die Anrufung der Venus als Motto ist natürlich kein Zufall. Ich möchte mit dem Titel beginnen, die Brüste der Bear. Der klingt ja wie eine Provokation in der heutigen Zeit. Emmanuel Béart kennt man zum Beispiel aus dem Film von Jacques Rivette, La Belle Noisseuse, der dich da auch beeinflusst hat. Da geht es um einen Maler und sein Modell. Und wie kam es zu diesem Titel, Die Brüste der Béart? Du hast 12 Jahre daran gearbeitet, an diesem Zyklus,
wie kam es dazu? Am Anfang war tatsächlich die La Belle Noiseuse in der deutschen Übersetzung die schöne Quirulantin, genau. Und es gab aber einen zweiten Film von Duvels, Vignen. Der erzählt die Geschichte eines Paares, das gemeinsame Kind verloren hat und die Beziehung geht dabei fast zugrunde und sie beschließen, eine Reise zu machen, um die Beziehung wieder zu kitten und kommen nach Südamerika und die ganze, und zwar in den Dschungel des Amazonas, Nähe Orinoco. Und das Ganze fängt an, sehr mythisch zu werden und irgendwann wird die BA, also Frau, die von der BA gespielt wird, von einem indigenen Stamm wie eine Stammesmutter angenommen. Und die junge BA hatte tatsächlich unglaublich schöne Brüste. Und diese Brüste stehen dort quasi als dasjenige, was diesen Stamm jetzt nährt. Was dazu führt, dass natürlich nicht diese Ehe wieder gekittet wird. Es eher ein dunkles Ende nimmt. Aber der Film hatte mich sehr, sehr geprägt. Und dann fing ich an, die ersten Zeilen zu schreiben und nahm dann ganz bewusst die BA als Modell, weil sie ja für mich tatsächlich eine unerreichbare ist, ähnlich wie die Venus-Figurationen unerreichbar sind, inklusive all ihrer Beinamen und Rollen, die sie haben. Und war für mich wunderbar, weil ich auf diese Weise eigene Erfahrungen einbringen konnte, auch quasi einmal durch die Frauen meines Lebens, die mich geprägt haben, ohne die ich heute nicht das wäre, was ich bin, ohne sie nennen zu müssen. Das heißt, ich konnte diese Leinwandprojektion anrufen und jeweils immer jemand anderen meinen, weil jede dieser anderen von der gleichen Allegorie ergriffen war und sie lebte, wie die BA es darstellt, etwa als Modell von dieses Malers. Das geht ja auf eine Balzac-Erzählung zurück. Okay.
Ja, also es ist dein Material, wenn man so will, ist dein Erleben. Du setzt es quasi, dieses Erleben direkt ins Schreiben, ins Bild und bist aber natürlich auch beeinflusst von mythologischen Figuren, eben der Mythologie. Das ist halt so diese Erde, auf der du anbaust, wie hier die Pfingstrosen. Fällt mir gerade ein, weil wir sind vorhin durch den Garten gegangen und du hast mir gezeigt, dein Studio und die Pfingstrosen. Ich weiß gar nicht, ob man dieses Geheimnis verraten darf. Aber ja, also dieses Erleben, das du konzentrierst und aber immer auch ist was Diskursives darin. Also es gibt das Verdichtete und das Erzählende immer wieder in deinen Gedichten. Diese ja. Konzentration und das Diskursive, das es wieder auflöst. Der hohe Ton und der profanere Ton. Und da möchte ich jetzt auf dieses erste Gedicht vielleicht.
Ja, dann lese ich das mal einfach. Und
bitte, Alban.
Sich erheben in der Demut des Überwältigers. Schwanz, der von der Mutter träumte, Unperson, sachte, niemals konkret, aber wahr, als sie ins Leben des Jungen trat. Der Blasswart vor Frau, hintern Gardinen seiner Knabensehnsucht verborgen, weit übers Schamhaar der Jünglingsverklemmung hinaus. Ach, dass uns kindlose Frauen zu Müttern werden, Madonnen sie zu besteigen, ohne zu können, noch sie zu fassen, wenn wir sie fassen. Ich lobe das Messer, da war ich 20, gelobte, verlobte Idolatrie. Etwas muss sein an den Brüsten, das nicht Organ ist, kein Zufluss durch Drüsen, Ferne der hoflosen Knospe, Formgewebe, das Männer, die Mann sind, so nährt. Ikone, heilig vor Erde, die niemand schmeckt, bevor sie beschmutzt ist, eingeknetet in Erde, die wir im Schweiß eines ständigen Wegsehens bestellen und warten auf Frucht. Plötzlich erscheint sie, ersehnte, wie gar nicht erwartet. Hoher Mittag ist es noch nachts, schon im Abend, das Rauschen des Lüfters, ein Schilf, wie um den Bug eines Schiffs Meer geht. Sirenig und nirgends ein Wachs für die Ohren, Illusion pur aus Licht und aus Bits ins Ganglion der Hände zu fühlen gelegt. Da das Fleisch, hier die spitzen erhärteten Rosen, zusammengefaltet, immer noch jung, jung gefrorene Rosen, öffnen sich zu keinem Kelchblatt, sind Kelch aber doch. Er suppt in die Küche der Armen und auf den Luxus tropft er jenes Versprechen der Kelche, das bittet, spuck in die Milch und uns ins wimmelnde Tier zurücktunkt, als du, Bea, es trinkst. O Verführung ohne Berührung, bis wir berühren, bis wir es packen. O Berührung ohne Fleisch, Inkarnation ist das Fleisch, Rückauferstehung in Schlamm, dass wir drin wühlen. Tausende macht sie begehren, immer dieselbe, die sein kann, weil sie nie ist. Dich, Venus, dich fliehen die Böen. Ich sah sie bei Penny. Sie schritt die Regale entlang durch mein Gesicht, eine griechische Göttin, Salat und zwei Joghurts, fettarme Putensalami. Allein der Einkaufswagen störte, Tampons, zwei Brötchen, Cola Zero. Ich sah sie in der Bar, strahlend vor Dummheit und Gier. Sah hinterm Schalter der Bank sie, besonnt von der Nacht. Ich sah sie am Pariser Platz Baustellen fotografieren. Toplos lag sie am Ufer der Spree, die wie sie ganz Idee war. Ein für allemal red ich nicht von der Liebe, sondern ich rede von Orpheus, Bea. War der Fluss, der Regnitz, dem Nil in der Donau von Linz gleich, das Krokodil und der Tiger an sich, wir hinter Gittern, durch die uns Helena ansieht, Annunziaten, wir und die Stäbe zwischen dem Engel und ihr. Ich sah sie Tickets kontrollieren, sah im Konzert ihren Körper, die Augen geschlossen, lauschen. Auf ihrem Kleid lag die Hand, auf der Hand eine andere, männliche Venen wie Vipern, wenn sie sich lieben, in Knäueln, die beißen. Sah sie sich bücken, als ihrer Ferse das Nylon riss. Moment lang, als sie sich bückte, der Schimmer von Fleisch zwischen Gummi und String, ihr Finger strich an der Masche.
Ich sah sie zu Hunderten, eine in jeder Haut und Ethnie, sah dich in alle den meinen, Bea, mir verlorenen Frauen, die dich verloren. Your house has many mansions. Du gehst uns vorbereitend hundertköpfig hin. Über den Duft deines Nackens schreitet uns die Zeit unter dem Landvermesser ab, der mit dem Zirkel einsticht. Die Mannvermesserin probt das Gehen wie den Wein und kaut in der ausgeworfenen Netzhaut. Das war bei Hertie. Testosteronale Lage und Traube zog schon das Netz wieder ein, legte die Beute aufs Band und bezahlte Cola Lights und die Tampons sowie den Salat. War es bei Hertie? Nein, Penny. Du gleichst dir BA, ziehst aus der einen hinaus, wehst in die andere hinein. Immer verlieren dich, die sie dich hatten, verlierst dich du selbst, nachdem wir dich hatten. Was hatten wir denn? Unter dem Zirzeglanz der Iriden wirkt nichts als Instinkt. Du wählst nicht, selbst du nicht, es wählt durch dich. Darum die wehrende Hand Antonellos, darum, Bea, deine lüsterne Jungfräulichkeit, Mutter und Mädchen, als schlösse sich Defloration immer wieder. Wie einer schuldlos wird durch die Kerze, den gotischen Raum von der Leere zu leeren, dann geht er heim, um zu zeugen, doch vergisst es vor Einkauf, vergisst auch die Kirche, er hat in den Tag nur geträumt, Erinnerung, nicht mal die seine. Steht ohne Messer, BA, sitzt ohne Lob, wie wir Alten im Volkspark, wenn du ironisch die Tür schließt. Zu spät, riefen die lächelnden Schritte, da du sommers vorbeijoggst. Jugendgel in den Sohlen der Sneakers, frisch spitzt die Zukunft deiner wippend Versprechung, die doppelt zweifach erblüht ist. Die Schulter hinab übers Schlüsselgebein, Fersen auf zu Dianens, Gesäß junger Karnivoren, darüber der Kelch aus der Taille in die Blätter der Schultern wieder emporblüht. Die wippende Flechte rückgebundenen Haars winkt den alten Männern immer noch zu. Auf dem in Sweatshirt getunkten Hals Audrey Hepburns wiegt sich, Rose im Laufwind, BA, dein Kopf, und wir sehen uns nicht an. Momentlang ein Schweigen, die Vögel selbst schweigen, nur jubelnde Kinder kehlen, krakehlen am Spielplatz.
Dankeschön. Ja, in dem ersten Gedicht zeigt sich das sehr schön, wenn du sagst, es geht nicht um die BA, es geht nicht um eine bestimmte Person, es geht um die Idee, es geht um Orpheus, um die Anrufung. Was ist das Orpheische für dich? Was ist an diesem Mythos, was dich durch alle Gedichte auch irgendwie ein bisschen führt?
Na, es hat ja einen Grund, dass ich auf Rilke anspiele, also auf die Sonette an Orpheus. Ein für alle Mal ist es Orpheus, wenn es singt, steht es dort. Das heißt, das, was jetzt bei Rilke oder bei Orpheus der Gesang ist, hat die Möglichkeit, wohlgemerkt, muss nicht geschehen, aber hat die Möglichkeit, jede und jeden zu ergreifen. Jede und jeden von uns. Und ob es uns ergreift oder nicht, haben wir nicht in der Hand. Es kommt über uns. Jeder von Ihnen kennt das, wenn Sie zum ersten Mal und dann zum zweiten Mal, zum ersten Mal. Man ist ja immer zum ersten Mal, wenn man verliebt ist, verliebt. Jeder von uns kennt das. Wir können gar nichts dazu. Wir haben uns das nicht vorgenommen. Das ist etwas, was durch uns hindurchgeht. Ich habe immer davon gesprochen, das ist mein Konzept von Allegorie, dass jetzt am Beispiel der Venus quasi wie eine, stellen Sie sich das wie ein Luftzug vor. Und in Ihrem Kopf und in Ihrem Herzen ist zufällig das falsche Fenster geöffnet oder das richtige. Und dann weht es in Sie hinein und erfüllt Sie. Und Sie haben daran, Sie können es nicht machen, Sie sind verliebt, Punkt. Sie können es nicht ändern. Sie können es dann wegdrücken. Viel Schmerz. Okay, geht. Aber Sie können es nicht ändern. Sie sind es. Und dieses Prinzip, das versuche ich gerade in diesen Gedichten zu verfolgen.
Das Das heißt, ist Liebe oder dieses Verliebtsein auch ein Motor des Schreibens? Und wenn du jetzt, wenn wir jetzt diese Szene, die sie, glaube ich, alle zum Schmunzeln gebracht hat, im Supermarkt, war es jetzt bei Hertie oder war es bei Penny? Die Frage ist noch nicht geklärt, aber kannst du dich, hast du diese Szene noch vor Augen?
Ja, ja, ja. Und das Interessante daran ist, dass das eben passiert, völlig unabhängig, aus welcher sozialen Schichtung so eine Person kommt. Völlig egal, welche Bildung sie hat. Völlig egal, welcher Ethnie sie entstammt. Es spielt keine Rolle, deswegen habe ich ja hier auch ganz bewusst, ne, so selbst eine Person, die jetzt, ich sag mal, ich subjektiviere das mal, also der gegenteilige Prozess, den ich bei den Texten mache, wir werden über Formen dann noch sprechen, aber selbst bei Personen, die mir sonst überhaupt gar nichts sagen würden, schon weil ich gar nicht wüsste, worüber ich, sagen wir mal, nach dem Akt mit dieser Person noch sprechen sollte. Selbst da kann es passieren. Und einen erwischen. Und das ist völlig zeitlos. Und diese Zeitlosigkeit ist etwas, was mich immer in der Literatur gereizt hat. Also etwas, wo ich nicht sagen kann, das ist jetzt auf die und die Situation, auf die und die Ära, auf das und das Jahr zurückzuführen. Sondern es hätte ebenso mit anderen Begleiterscheinungen, sagen wir mal 1385 stattfinden können. Oder 2000 vor Christus.
Also Schönheit ist das Begehren, kann man das sagen? Oder Begehren bringt Schönheit?
Das ist schwierig, weil es auch eine Schönheit gibt, die, also ich bin nun sehr deutlich ein heterosexueller Mann, ich kann aber sehr wohl die Schönheit von Männern sehen. Kann sie auch beschreiben, nur sie erotisiert nicht. Ja? Das ist dann wie bei jemand, der eben homosexuell oder bisexuell ist, anders. Ich kann sie bei einer Frau sehen und es führt bei mir fast unmittelbar zu einer Form von Begehren. Manchmal scheue ich dann zurück, weil ich ja nicht weiß, ob ich dem überhaupt standhalten kann. Das sind ja alle so Sachen, in denen das kennt auch jeder von uns. Aber wie erfasse ich das innerhalb der Literatur?
Aber ich meine jetzt, du brauchst das Begehren für das Schreiben, diesen Auslöser?
Ich brauche das Ergriffensein. Es gibt bei Otmar Schöck in der Venus, typischerweise in seiner Venus-Oper, Schweizer Komponist, gibt es eine Melodielinie, die heißt einfach nur ergriffen sein.
Sehr gut, das führt mich jetzt zum nächsten Gedicht, Bianca Notte. Würdest du uns das vorlesen?